Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem kalten Wintertag, aber die Sonne scheint. Ich habe heute keinen Bibeltext zur Auslegung dabei. Wir haben schon viele Texte aus der Bibel gehört. Ich will vielmehr die Bibel als Ganzes, als Basis nehmen und über Gott predigen. Dabei verlange ich einiges an Bibelkenntnisse von euch ab. Es tut mir ein bisschen leid für diejenigen, deren Deutsch nicht so gut ist, aber ich versuche langsam zu sprechen. Im Übrigen lade ich nach dem Gottesdienst ein zu einem Gespräch über das, über was ich heute gesprochen habe. Die Predigt gliedert sich in drei Teile. Jetzt zum ersten möchte ich euch fragen, was ist euer Gottesbild? Wie siehst du Gott? Als Vater. Gerecht, heilig, allmächtig, Richter, als Schöpfer, vollkommene Chef. Okay, interessant. Ein Wort habe ich jetzt vermisst. Die Liebe, genau. Kennen wir nicht Gott als den, der die Liebe ist, der uns so unfassbar und umfassend liebt? Jesus als unseren Bruder. Er liebt uns und ist dafür sogar in den Tod gegangen. Er hat für unsere Schuld gebüßt. Ein für alle Mal. Er vergibt uns unsere Sünden. Wir dürfen immer zu ihm gehen. Sogar Mörder hat er angenommen. Fangen wir an bei Mose, David und auch Paulus war nicht ganz unschuldig. Wenn wir in Nöten sind, können wir immer zu ihm kommen, Tag und Nacht. Wir können zu ihm reden, wir können zu ihm beten und wir dürfen vertrauen, dass er unsere Gebete hört und erhört. Richtig, oder? An diesen Aussagen möchte ich überhaupt nicht rütteln heute. Und das möchte ich auch nicht in Zweifel ziehen, denn sie stimmen. Wir haben einen liebenden Gott. Und ich war jetzt ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, von euren Beiträgen, denn ich denke, die meisten von uns, die kennen eben diesen liebenden Gott. So wird er uns gelehrt. So hören wir ihn in Predigten. Unsere Kirchen sprechen davon, auch die Freikirchen und unsere Gemeinde. Ich spitze jetzt noch weiter zu. Es ist ein Gott, der alles vergibt, der alles akzeptiert, der alles duldet, der immer gütig ist. Oder? So wie ein Waschlappen, der sich an allem anpasst, der alles wegnimmt, der ganz geschmeidig ist, den man immer hervorgraben kann, wenn man ihn braucht. Dietrich Bonhoeffer hat 1937 als junger Mensch in seinem Buch Nachfolge geschrieben. In diesem Zusammenhang sprach er von der billigen Gnade. Ich kann dieses Buch im Übrigen nur empfehlen. Aber ist unser Gott so? Ist er wirklich so? Hat er nur diese eine Seite? Ich finde diese Charakterisierung einseitig. Es wäre nur ein Teil des Wortes Gottes. Die andere Seite, die tun wir oft ignorieren. Wir tun sie totschweigen oder wir umschiffen sie auch. oder wir rechnen sie dem Alten Testament zu. Aber auch das Neue Testament kennt die andere Seite Gottes. Was ist diese andere Seite Gottes? Wenn ich die Bibel lese, und wir haben vorhin schon sehr viele Texte aus der Bibel gehört, dann finde ich eben, dass Gott komplexer ist, dass er umfassender ist. Und in der Bibel lese ich Stellen, die mir nicht gefallen. Ich denke, die uns nicht gefallen. Aber wenn wir die Bibel als Wort Gottes annehmen, dann müssen wir uns auch diesen Stellen stellen. In der Bibel finde ich einen strengen Gott. Ich finde einen fordernden Gott. Einen Richter, ist vorhin gesagt worden. Ja, sogar einen Rächer. Auch einen konsequenten Gott, der sich nicht erbarmt hat. Einen eifersüchtigen Gott. Einen, der züchtigt, ja sogar einen, der tötet. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, also auch einen Gott, den wir fürchten sollen. Vielleicht haben einige von uns von dieser Seite Gottes noch nie etwas gehört oder vielleicht nur in der Kindheit von dem strafenden Gott. Aber ich bin der festen Meinung, dass wenn wir die Bibel als Wort Gottes anschauen, dann dürfen wir nicht nur das herausnehmen, was uns gefällt, was uns angenehm ist, sondern wir müssen uns dem Wort Gottes als Ganze stellen. Denn ansonsten belügen wir uns selbst. In der Vorbereitung zu dieser Predigt hatte ich ein Bild vor Augen, ein Bild von einer Waage. Deswegen habe ich hier eine Waage hingestellt. Und eine Waage, eine solche Waage, wer genau hinschaut, die ist ausgeglichen. Auf der rechten Seite ist genauso das gleiche Gewicht wie auf der linken Seite. Und jetzt tue ich mal hier einen Gewichtstein drauf oder zwei. Das ist der gütige Gott, der gnädige Gott, der barmherzige Gott, der vergebende Gott. Also diese Art Charakterisierung. Aber wenn ich mir dann die Waage anschaue, dann ist die Waage nicht mehr ausgeglichen. Ich habe sie einseitig belastet. In dieser Predigt nun möchte ich explizit und ausschließlich heute das Gewicht auf die andere Seite der Waage legen, damit die Waage wieder ausgeglichen ist. Ich möchte jetzt über Gott reden, von dem in der Bibel gesagt ist, dass wir ihn fürchten sollen. Es ist eine einseitige Predigt, das will ich sagen. Die ist vielleicht auch nicht jetzt für jedermann geeignet heute. Von daher sage ich bewusst einseitig. Aber wie in jeder Predigt, so möchte ich dich auch heute herausfordern. Ich möchte, dass du dich prüfst, ob dein Gottesbild in Waage ist, ob er dem entspricht, was wir in der Bibel lesen. Von daher bitte ich dich, prüfe dein Gottesbild, überdenke es, gegebenenfalls korrigiere es, denn die Gefahr ist groß, wir als Menschen, dass wir selbstgefällig werden. Wir wollen es doch auch als Christen das Leben leicht haben, angenehm, schön, auch das Christsein. Was muss denn nun auf die andere Seite der Waage? Ich habe jetzt hier auch zwei Steine dabei. Schauen wir mal. Na, es tut sich was. Also sie ist ausgeglichen. Ich habe sie vorher nicht geeicht, von daher. Also, jetzt rede ich über das, was auf dieser Seite der Waage steht. also über Eigenschaften Gottes und ich rede nur über Sachen, die jetzt in der Bibel stehen. Beispiele. Wie ist Gott? Wie war Gott? Fangen wir gleich an, am Anfang in der Bibel, Sündenfall. Gott hat nicht gesagt, oh, das ist schlimm, aber ich vergebe euch. Ich gebe euch noch einmal eine Chance. Nein, so war das nicht. Es folgte die Vertreibung aus dem Paradies für Adam und Eva. Lesen wir ein bisschen weiter im Alten Testament, im Kapitel 19, im ersten Buch Mose. Die meisten kennen es, Sodom und Gomorra. Er ließ Schwefel vom Himmel regnen. Warum? Weil die Menschen gottlos waren. Abraham hat noch versucht zu feilschen mit diesem Gott. Er hat gesagt, ja, vielleicht sind da 50 Gerechte drin. Gott, das kannst du nicht tun. Aber es waren keine 50 Gerechte. Dann hat Abraham die Zahl reduziert. Zum Schluss war er bei 10. Aber es waren auch keine 10 Gerechte. Es war wohl nur Lot und seine Familie. Und Gott hat diese beiden Städte vernichtet. Und gleich danach, was ist mit Lots Frau passiert? Sie war nicht gehorsam, eigentlich eine Kleinigkeit. Sie hat sich nur umgedreht und sie war tot. Frage, wo war hier der Gnädige, der alles hinnehmende Gott? Weiter im vierten Buch Mose gibt es eine Geschichte, im Kapitel 15. Da hat ein Mann am Sonntag Holz gesammelt. Ich zitiere, der Herr aber sprach zu Mose, der Mann muss unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus und sie steinigten ihn, dass er starb, wie der Herr es Mose geboten hatte. Nur weil er am Sonntag mal ein bisschen Holz gesammelt hat. Nächsten Kapitel ist von der sogenannten Rotte Kora die Rede. Das waren ein paar Männer, die sich aufgelehnt haben gegen Mose und die Führer der damaligen Zeit. Sie hatten die Basisdemokratie entdeckt und rebellierten. Und dann heißt es, und es geschah, als Mose alle diese Worte ausgeredet hatte zum Volk, da zerriss der Erdboden unter ihnen und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Korah anhingen und all ihr Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten und die Erde deckte sie zu. Das waren jetzt ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Befremdlich für uns, oder? Schockierend. Was für ein Gott, der sowas macht. Vielleicht kennst du diese Bibelstellen, aber haben diese Stellen dein Gottesbild geprägt bisher? Vielleicht meinst du auch, naja, das ist der Gott des Alten Testaments. Im Neuen Testament, da zeigt sich ein anderer Gott. Ist Gott von Ewigkeit her nicht derselbe? Ich habe vorhin ein Gebet zitiert. Schauen wir ins Neue Testament. Da gibt es im Lukas-Evangelium, im Kapitel 16, eine Geschichte vom Abraham und Lazarus. Beide sind gestorben. Der Lazarus, der arme Mann, der kommt ins Paradies. Der reiche Mann, der kommt in die Hölle. Und da bittet der reiche Mann Gott um Erbarmen. Aber Gott gibt sie ihm nicht. Gott erhört auch nicht seine Bitte, dass doch wenigstens jemand von den Toten auferstehen möge und zu seinen Brüdern gehe und die Brüder warne. Nein, Gott lässt sich nicht darauf ein. Er erbarmt sich nicht. So, und diese Geschichte erzählt Jesus. Und ich denke, wenn Jesus sie erzählt, steht er wohl auch hinter der Geschichte. Im nächsten Kapitel, auch im Lukas jetzt, da geht Jesus auf den Untergang von Sodom und Gomorra ein. Und Jesus verurteilt diesen Vorgang nicht. Er relativiert ihn auch nicht, sondern er sagt ausdrücklich, gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Muss uns diese Aussage von Jesus nicht in Angst und Schrecken versetzen? Noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte. Denken wir an Ananias und Sapphira. Sie verkauften ihren Acker. Sie wollten als aufopfernde Spender dastehen. Das ist ja im Prinzip gut. Aber sie heuchelten etwas vor. Sie haben nämlich einen Teil des Erlöses für sich auf die Seite getan. Dann sagt Petrus zu Ananias, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Ananias dies hörte, fällt er tot um. Schlaganfall, Herzinfarkt, gibt es auch heute noch, was auch immer. Als Petrus danach seine Frau nach dem Geld fragt, lügt sie ihn an. Und auch sie ist auf der Stelle tot. Und dann heißt es, und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Und vorhin haben wir in einer der Lesungen haben wir gehört, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Steht in der Offenbarung, Kapitel 19. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimms, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und wir haben auch noch aus dem Hebräerbrief gehört, Kapitel 12, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Was für einen Gott hören wir hier im Neuen Testament? Und es wäre jetzt nun einfach zu sagen, ich will euch einen Schrecken einjagen. Es wäre zu einfach, sage ich. Aber ich sage auch, vielleicht ist es gut, dass wir uns einen Schrecken einjagen lassen, denn ein Schrecken kann heilsam und notwendig sein. Martin Luther, der doch die Gnade und die Liebe Gottes so neu entdeckt hat und hervorgehoben hat am Ende des Mittelalters, er hat zu den 10 Geboten jeweils eine kurze Erklärung geschrieben und jede dieser Erklärungen beginnt, wir sollen Gott fürchten und lieben. In jedem Gebot fängt er an in der Erklärung von der Furcht Gottes. Sollen wir uns nun vor Gott fürchten? Vor dem liebenden Gott. In der Bibel finden sich sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament zahlreiche Hinweise darauf, dass wir Gott fürchten sollen. Ich kann es euch nicht ersparen, wenn ich über das Thema reden will. Von daher will ich aus dem Alten Testament nur einen Vers zitieren, der war in dieser Woche in den Losungen dran, am Dienstag. Dort heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis aus den Sprüchen Kapitel 1, Vers 7. Umgekehrt heißt es dann, wo keine Furcht ist, da ist auch keine Erkenntnis, würde ich sagen. Schauen wir uns 3 Stellen im Neuen Testament an. Da sagt Jesus wieder, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und Petrus schreibt, und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Und nochmal Petrus, im ersten Petrusbrief, ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott. Soll ich wirklich vor Gott Angst haben? Und Furcht ist Angst? Ich sage ja. Ja, wenn die Furcht mich dazu führt, Gott gehorsam zu sein. Und ich dadurch vor Sünde bewahrt werde. Wir Menschen sind doch leider so, dass uns nur die Furcht vor manchem abhält. Furcht vor Strafe, Furcht vor Gefängnis oder auch, dass wir unseren guten Ruf verlieren, das fürchten wir. Und deswegen tun wir manche Dinge nicht. Der eine mehr, der andere weniger. Anderer Aspekt. Furcht zu haben, ist lebensnotwendig für uns Menschen. Ohne Furcht wären wir schon alle längst nicht mehr da. Wären wir schon alle längst tot. Wenn wir uns nicht fürchten, dann könnten wir nicht überleben. Wir würden unser Leben viel zu riskant führen. Wir würden, mittlerweile sind die Motoren abgeregelt bei 250, aber ohne Furcht würde ich noch schneller fahren, wenn ich die PS habe. Und auch Kleinkinder haben instinktiv eine Furcht. Die springen nicht einfach aus dem Fenster. Furcht ist daher heilsam und gut. Auch wenn übertriebene Furcht schädlich ist. Schauen wir wieder uns ein paar Stellen in der Bibel an. Wer den Herrn fürchtet, für den hat nämlich die Bibel viele Verheißungen vorgesehen. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Fragt Psalm 25. Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Toll, wenn Gott mir den Weg weist, den ich gehen soll. Vorhin haben wir gehört in der Lesung im Psalm 147, der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Gott hat Gefallen an mir, wenn ich ihn fürchte. Im Neuen Testament, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Gott ist barmherzig den Menschen gegenüber, die ihn fürchten. Manche sprechen auch von Ehrfurcht. Ehrfurcht kann man umschreiben als eine Kombination aus Verehrung und Furcht gegenüber einer Habenes gegenüber. Ehrfurcht ist mehr als nur Achtung. Der gute alte Brockhaus aus 1896 hat Ehrfurcht als der höchste Grad der Ehrerbietung. Das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man höher schätzt als sich selbst beschrieben. Und jetzt komme ich zum dritten Teil. Vor wem sollen wir uns fürchten? Vor wem sollen wir Ehrfurcht haben? Ich habe jetzt gerade aufgezeigt, wir können das ja schon aus eigennützigen Gründen, weil Gott verheißt einiges, wenn wir ehrfürchtig sind. Aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt, denke ich. Und da will ich jetzt euch mal eure Fantasie beflügeln. Wer ist überhaupt dieser Gott, den wir Gott nennen? Kein Mensch hat ihn bisher gesehen. Er ist derjenige, der über Raum und Zeit erhaben ist. Ein Gott, der zugleich Ein Gott, der zur gleichen Zeit überall auf der Welt sein kann, nicht nur auf der Erde. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt 7,6 Milliarden Menschen und diese alle kennt er mit Namen und auf diese alle, die hat er alle permanent im Blick, aber nicht nur die Menschen, sondern auch alle Tiere. Das ganze Universum, das hat er alles im Blick. Was für eine Rechenleistung muss dahinter stehen? Wir können langsam ein bisschen ahnen, wenn wir so die modernen Computer sehen, was die alles errechnen können. Gott ist der Schöpfer dieses Universums. Er ist derjenige, der sich das alles ausgedacht hat, wie das funktioniert, wie das abläuft. Denk mal in Ruhe darüber nach, wie das funktioniert, das mit der Natur, mit unserem Körper, mit der Physik, mit den Planeten, der Blick in den Weltraum, was wir uns nicht mehr vorstellen können, wie weit das noch geht, was ist dahinter. Und für diesen Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, heißt es, auch nur ein Bild. Wir können vielleicht ahnen, wenn du mal darüber nachdenkst, dass dieser Gott, der sich unserem Denken und unserem Vorstellungsvermögen entzieht, dass wir im Vergleich zu diesem Gott doch nichts sind. Die Bibel spricht mal davon, dass wir sind wie Gras, das heute blüht und morgen ins Feuer geworfen wird. Es heißt zwar, Gott hat uns geschaffen als Ebenbild von Gott, aber es heißt nicht, dass Gott unser Kumpel ist. Oder auch, dass Gott ein gleichwertiger Partner uns gegenüber ist. Du und ich, wir stehen nicht auf der gleichen Stufe wie Gott. Wir können Gott auch nicht auf der gleichen Augenhöhe begegnen. Oder was ja noch schlimmer ist, wir erheben uns über Gott. Wir schreiben Gott vor, wie Gott zu sein hat. Was er darf und was er nicht darf. Bis dahin, dass wir sogar festlegen, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Welch eine Vermessenheit von uns Menschen. Kann ich diesem Gott Vorschriften machen? Oder gar Vorwürfe? Weil manches nun so ist oder auch nicht so ist in meinem Leben in der Welt? Welch eine Anmaßung. Schon im Alten Testament wollten sich der Mensch über den Schöpfer erheben. Der Ton erhebt sich über den Töpfer. Im Jesaja-Buch lesen wir: Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Schärpe unter irdenen Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer: Was machst du? Wir sind der Ton, er der Töpfer. Er kann mit uns machen, was er will. Gott ist heilig. Er ist ehrfurchtgebietend. Wenn wir daran denken, Alten Testament, Mose am brennenden Dornbusch, er dürfte sich Gott nicht nahen. Ähnlich ging es Josua. Auch da heißt es: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Gott ist heilig. In der Bibel wird das hebräische Name Jahwe für Gott meistens mit Herr übersetzt. Auch im Gebet sprechen wir oft von Herr Oder ich sage Herr Jesus, wenn ich bete. Herr steht für Boss, für Herrscher, für König, für Allmächtiger, für Jehova, für Schöpfer, aber auch für Vater. Wenn wir Herr sagen, denken wir wirklich daran, dass er unser Herr ist. Ich will akzentuieren und sagen, Herr heißt, Gott ist mein Besitzer. Er ist mein Gebieter. Bist du dir bewusst, wenn du Herr sagst oder auch von diesem Herrn singst, oder ist es ein gedankenverlorenes Herr? Einfach ein Füllwort. Wenn es ehrlich gemeint ist, dieses Herr, dann stelle ich mich mit jedem Wort, wenn ich Herr sage, bewusst unter die Herrschaft Gottes und erkenne ihn als Herrn über mein Leben an. Ich gebe damit auch gleichzeitig ein Bekenntnis ab. Gott, der sich in der Gestalt Jesu gezeigt hat, ist und soll mein Besitzer und mein Gebieter sein. Ich bin ihm untertan. Punkt. Wir dürfen zu Gott einerseits reden, wie Kinder zu ihrem Papa reden. Das stimmt. Aber trotzdem muss es uns bewusst sein, dass wir zu jemandem reden, der höher ist, als unsere menschliche Vernunft fassen kann, den wir nicht begreifen können, den wir auch nicht fassen können. Gott ist eine vollkommen andere Dimension. Gott ist in einer anderen Sphäre zu Hause. Ein Zuhause, wo wir momentan keinen Zugang noch haben in unserem irdischen Leben. Wir können nur ein bisschen ahnen, basierend auf dem Wort Gottes, was uns einen kleinen Einblick gibt in die Welt dieses Gottes. Wir als Menschen, wir sind gebunden an Zeit und Raum. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Etwas anderes können wir uns nicht vorstellen. Aber Gott kann gleichzeitig überall sein und er ist nicht gebunden an unsere Zeit. Unser Leben wird 60, 70, 80 oder vielleicht sogar 90 Jahre mittlerweile, aber seines von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wobei wir uns Ewigkeit nun schon wieder gar nicht vorstellen können. Gott war schon da vor dem Urknall oder vor der Schöpfung. Für ihn gilt die Zeit nicht. Er ist nicht der Zeit unterworfen. Und jetzt will ich abschließend euch mal ein Bild zeigen, was vielleicht so ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch ein Vergleich darstellt. Das ist sehr hell. Das ist sehr hell. Das dank der Sonne kann man es wahrscheinlich kaum erkennen. Ein Bild aus unserem Garten. Gut, mit dem Handy aufgenommen, ein bisschen unscharf. Auf unserem Grundstück, was wir haben, da wohnt nicht nur ich und meine Familie. Im Garten wohnt noch mindestens einer, das ist ein Maulwurf. Und der ist sehr aktiv seit Jahren. Er ist dem Menschen schon ähnlich, wie gesagt, sehr aktiv. So 12 bis 15 Zentimeter lang, vermute ich. 50 bis 120 Gramm, ich weiß es nicht, er lässt sich nicht blicken. In der Regel wird er nur 3 bis 4 Jahre alt, anscheinend gibt es permanent Nachfolger. er muss fast blind sein, soviel ich weiß, kennt er nur ein bisschen hell und dunkel, mehr kennt er nicht. Er mag auch die Helligkeit dieser Welt nicht. Seine Welt ist die Welt unter der Erde, so ein bisschen unterhalb der Graswurzel. Da ist sein Zuhause. Er steht direkt neben unserem Haus, gleichwohl war er noch nie in unserem Haus. Seine Welt umfasst ca. 2000 Quadratmeter, wie gesagt, unterhalb der Graswurzel. Das Männchen in der Paarungszeit, das geht einmal ein bisschen weiter, jetzt aber auch nicht so weit. Auf jeden Fall, wir wohnen in Armreuth. Er dürfte weder Pommer, das ist auf der einen Seite von Armreuth, noch Dachstadt auf der anderen Seite von Armreuth je gesehen haben. Von der Fränkischen ganz zu schweigen, die kennt er gar nicht. Obwohl er Fleischfresser ist, hat er auch noch nie ein Schäufele gehabt. Forchheim. Forchheim hat er noch nie gehört. Wo ist Forchheim? Oder gar Berlin, dort, wo doch so viel passiert. Berlin, vollkommen fremd für ihn. Auch das Meer, was dann da hinter Hamburg kommt, und die großen Ozeane, sind außerhalb seiner Vorstellungswelt. Australien, USA, China, Sonne, Planeten, Sterne. Mein Maulwurf kann gerade etwas dunkel und halbdunkel unterscheiden. Das ist alles. Farben. Was sind Farben, sagt er sich. Zeit. Was ist Zeit? Wie erhabener bin ich doch als Mensch gegenüber diesem Maulwurf. Und nun möchte ich dieses Bild transformieren. Ich bin der Maulwurf. Du bist der Maulwurf. Es ist nur ein Vergleich, aber so stelle ich mir ungefähr den Unterschied vor zwischen meinem Spatzenhirn und Gottes Allmacht und Größe. Der Maulwurf, so aktiv er auch ist, er lebt 3 bis 4 Jahre. Seine Welt sind die 2000 Quadratmeter unterhalb der Graswurzel. Alles, was darüber ist, und die Weite und die Vergänglichkeit, die kennt er nicht, kann er sich auch gar nicht vorstellen, wenn er sich überhaupt was vorstellen kann. Und ich? Kann ich mir die Größe, kann ich mir die Allmacht Gottes vorstellen? Kann ich mir vorstellen, was es heißt, von Ewigkeit zu Ewigkeit? Nein. Sollte ich diesen Gott nicht fürchten? Mit dem ich mich nicht vergleichen kann, nicht im Entferntesten. Aber es bleibt das Vorrecht, das will ich zum Schluss sagen, dass wir als Christen zu solch einem großen Gott, der nicht beschrieben werden kann und unsere Vorstellung übersteigt, reden dürfen. Ihn Vater nennen dürfen, obwohl ich doch ein Nichts bin, weniger als ein Sandkorn oder ein Gras. Doch dieser Gott kennt mich mit Namen und hat mich lieb. Er hat mich berufen zu einer ewigen Gemeinschaft mit ihm. Aber er ist und bleibt mein Gott und ich sein Geschöpf. Er ist der Vater, ich das Kind. Ich schließe noch mit einem Satz von dem Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, den ich vorhin schon genannt hatte. Wer die Menschen noch fürchtet, der fürchtet Gott nicht. Wer Gott fürchtet, der fürchtet die Menschen nicht mehr. Wiederhole. Wer die Menschen noch fürchtet, der fürchtet Gott nicht. Wer aber Gott fürchtet, der fürchtet die Menschen nicht mehr. Was für eine Freiheit. Amen.